100 Tage. So lange ist Friedrich Merz als Bundeskanzler diese Woche im Amt.
Frau Präsidentin, ich bedanke mich für das Vertrauen und ich nehme die Wahl an.
He's difficult, I would say. Can I say that? It's so positive.
Go ahead. Wir wollen wieder ein mutiges, ein zukunftsfähiges Land werden.
Wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der versucht wird, ausschließlich mit militärischen Mitteln jetzt gelöst zu werden.
Because you speak such good English, is it as good as your German?
Whatever it takes.
Die sollen sagen, ach, der hat das ganz gut gemacht.
Zuletzt haben aber selbst in der eigenen Partei längst nicht alle gesagt, ach, der hat das ganz gut gemacht. Zum Beispiel bei Merz' Entscheidung, die Waffenlieferungen an Israel einzuschränken.
Ja, da war ich auch überrumpelt, muss man so sehen. Also ich finde, da kann man kommunikativ auch noch ein bisschen dran arbeiten.
Das sagt CDU-Politiker Lennart Geibert aus Thüringen. Wir ziehen heute eine erste Bilanz. Wie läuft's mit Bundeskanzler Friedrich Merz?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, das bin ich. Und wie jeden Tag schauen wir in Unboxing News auf ein Thema und packen das für euch aus. Wir liefern euch persönliche Eindrücke und auch die Hintergründe dazu. Heute ist Dienstag, der 12. August 2025. Diese 100-Tage-Bilanz, die ist ja so ein Klassiker bei neuen Regierungen. Das geht ursprünglich zurück auf den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Der wurde während der Weltwirtschaftskrise zum Präsidenten gewählt und hatte sich dann eine 100-tägige Schonfrist von der Presse erbeten, um in der Zeit schon mal was regeln zu können. Jetzt haben wir keine Weltwirtschaftskrise, aber Krisen gibt's trotzdem genug in der Welt. Und so gut 3 Monate sind ja vielleicht auch einfach eine gute Gelegenheit für eine erste Bilanz. Also, wie macht sich Friedrich Merz denn als Bundeskanzler?
Also da würde ich ihm ganz optimistisch eine 2 geben.
Das ist Lennart Geibert.
Ich bin 28 Jahre alt und Landesvorsitzender der Jungen Union Thüringen. Und ich habe das Privileg, seit vergangenem Jahr auch Mitglied des Thüringer Landtages zu sein und dort Politik auch mitgestalten zu dürfen.
Eine 2 für seinen Parteikollegen und Bundeskanzler Friedrich Merz.
Aus unserer Sicht geht es da in vielerlei Hinsicht schon in die richtige Richtung. Aber es gibt durchaus noch den ein oder anderen Steuerungsbedarf. Und wir sind ja auch in einer Koalition und das ist halt keine Alleinregierung. Da muss man auch den ein oder anderen Kompromiss machen. Das gehört zum Leben dazu. Aber so eine gute 2 für die Performance am Anfang kann man ihm doch durchaus dann mitgeben.
Was würde denn zu einer 1 fehlen?
Also zu einer 1 würde fehlen einmal, dass die Regierung sich doch vielleicht mit dem Thema Rentenpolitik endlich mal konstatiert auseinandersetzt. Also das ist ja ein Thema, was uns in der jungen Generation und auch in der jungen Union eigentlich bei jedem Stammtisch und bei jedem Treffen beschäftigt. Weil wenn Sie sich die demografische Entwicklung anschauen, dann ist doch die Situation eigentlich völlig klar. Wir haben immer weniger Menschen, die in das Rentensystem einzahlen können und immer mehr Menschen, die aus diesem Rententopf ihre Rente beziehen. Und da muss man dagegen steuern. Und ich finde, das ist so ein Thema, da finde ich, muss die Bundesregierung auch endlich mal ran.
Fühlen Sie sich in der Partei denn ausreichend von Friedrich Merz als Kanzler mitgenommen in diesen ersten knapp 100 Tagen, also auch kommunikativ? Ich frage vor allem auch jetzt mit Blick aufs Wochenende, wo ja sein Alleingang auch so ein bisschen in der Frage nach Waffenlieferungen nach Israel für Kritik gesorgt hat, dass sich viele davon auch überrumpelt gefühlt haben. Waren Sie auch überrumpelt?
Ja, da war ich auch überrumpelt, muss man so sehen. Also ich finde, da kann man kommunikativ auch noch ein bisschen dran arbeiten. Also für die Union ist eigentlich immer klar gewesen und ich denke, ist auch noch klar, dass die Sicherheit Israels zur deutschen Staatsräson gehört. Und wenn man dann, sag mal, da zu dem Thema sich dann doch etwas anders positioniert, wie er das dann getan hat, finde ich, muss man das dann zumindest auch mal in den Gremien in der Partei dann auch kommunizieren. Also für uns als junge Union ist es zum Beispiel völlig selbstverständlich und wir haben das dann ja doch durchaus mit dem einen oder anderen kritischen Blick zur Kenntnis genommen, dass es da jetzt eine Umdeutung gibt. Also da finde ich, hat man dann durchaus noch ein bisschen Besserungsbedarf in der Kommunikation, weil das sind natürlich Entscheidungen. Also ich sage mal so, die Sicherheit Israels gehört zur DNA der CDU und deswegen ist das ein Thema, da muss man die Partei anders mitnehmen.
Wie nehmen Sie die Stimmung in der Partei selbst wahr mit Blick auf den Kanzler? Ist da großes Vertrauen? Sind da alle zufrieden? Oder sind da schon auch kritische Stimmen?
Also die CDU ist ja gerade bei uns in Thüringen auch eine sehr lebhafte Partei. Deswegen wird es auch durchaus vielfältig betrachtet. Aber man ist durchaus zufrieden mit Friedrich Merz. Wir haben uns das ja auch gewünscht. Und ich glaube, gerade was auch Wirtschaftspolitik betrifft, setzt er da auch gute Akzente. Aber klar, man setzt sich ja mit der Politik dann doch durchaus auseinander und konzentriert dann in den einen oder anderen Bereich auch durchaus was Kritisches. Wir als Junge Union haben ja auch immer die Sondervermögen oder sehen die Sondervermögen auch kritisch. Und das ist auch nach wie vor unsere Forderung, dass man da aufpasst, in welche Bereiche die jetzt fließen.
Sie haben jetzt Sondervermögen angesprochen. Das ist ja auch eine Sache, wo Friedrich Merz vorgeworfen wird, dass er immer mal wieder auch eine Kehrtwende macht. Ne? Er sagt erst, nee, Aufweichung, Schuldenbremse wird es mit ihm nicht geben. Kurz danach, dann ist die Schuldenbremse aufgeweicht worden. Es gab ein Sondervermögen, dann jetzt eben auch die Waffenlieferungen nach Israel weiter einzuschränken. Das trägt jetzt ja nicht zu einem komplett blinden Vertrauen bei, oder? Wenn der Kanzler dann doch in eine andere Richtung geht, obwohl er eigentlich erstmal was anderes sagt.
Also am Ende des Tages ist ja Politik das, was in der Realität umsetzbar sein muss. Und deswegen habe ich dann auch durchaus das Verständnis, dass man in gewissen Fragen dann durchaus auch seine Politik ändern kann. Also wo wären wir denn, wenn wir uns tagespolitisch nicht auch mal anders positionieren könnten? Aber klar, das ist sicherlich auch eine Kehrtwende gewesen. Und das muss man den Menschen dann nur erklären. Und deswegen sind wir wieder beim Ausgangspunkt so ein bisschen. Kommunikation ist das A und O. Ich glaube, in vielen Bereichen gehen wir auf das richtige Ziel zu und packen die Probleme an. Migration ist ja auch so ein Beispiel. Aber man muss die Menschen dabei mitnehmen. Und ich finde, da haben wir noch ein bisschen Lernbedarf. Aber jetzt sind ja auch 100 Tage gar nicht so viel. Und ich glaube, da wird noch ganz viel an besserer Kommunikation kommen und auch kommen müssen.
Und haben Sie den Eindruck, ein großes Thema auch bei Friedrich Merz im Wahlkampf war ja der Kampf auch mit der AfD, dass die AfD die CDU zerstören will und dass Friedrich Merz die CDU wieder kleiner machen möchte. In Umfragewerten sieht es bisher nicht so aus. Sie sind in Thüringen, Sie wissen, wie stark eine AfD auch werden kann. Haben Sie da das Gefühl, die CDU steuert da unter einem Kanzler Friedrich Merz in die richtige Richtung, auch wenn es gerade umfragetechnisch noch nicht so aussieht?
Ich habe schon den Eindruck, dass Friedrich Merz, also was heißt den Eindruck, ich bin der festen Überzeugung, Friedrich Merz hat der AfD den harten Kampf angesagt. Man darf der AfD die Themen auch nicht überlassen und deswegen ist es wichtig, dass wir da jetzt auch Themen besetzen und die dann auch, ich sag mal, seriös und nicht menschenverachtend lösen, wie das die AfD ja in Teilen tut. Also ich finde, da haben wir schon den richtigen Kurs, den wir da angehen, dass das in mancherlei Hinsicht sicherlich nicht einfach ist und vor allem ja auch in 100 Tagen nicht machbar ist, ist aber doch auch völlig klar.
Bisschen Kritik also von Lennart Geibert, aber im Großen und Ganzen gibt er sich recht zufrieden mit Friedrich Merz als Bundeskanzler. Aber er ist natürlich auch ein Parteikollege. Wenn man sich die aktuellste Forsa-Umfrage anschaut, dann sind mehr als 2/3 der Befragten in der Bevölkerung unzufrieden mit Merz' Job als Kanzler. Das ist der schlechteste Wert seit Amtsantritt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Vertrauen in die Koalition insgesamt nicht besonders hoch zu sein scheint. Nur rund die Hälfte glaubt derzeit daran, dass die Regierung aus Union und SPD hält. Aber wie schaut mein Kollege als externer Beobachter auf Merz' erste Bilanz?
Steffen Wurzel im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio in Berlin. Bin ich einerseits jemand, der ganz viel auf die Außenpolitik schaut und zweitens bin ich jemand, der auch gerne darauf schaut, was in der CDU-CSU abgeht.
Als was für ein Kanzler hat Steffen Friedrich Merz wahrgenommen?
Ich habe Friedrich Merz, den Bundeskanzler, wahrgenommen als Außenpolitik-Kanzler. Das liegt natürlich zum einen daran, dass einfach außenpolitisch gerade sehr viel los war. Ne? Stichwort Ukraine, Russlands Überfall auf die Ukraine, Stichwort Gaza, Nahost, Israels Krieg im Gazastreifen, die nicht sich verbessernde, sondern deutlich verschlimmernde Situation dort für die 2 Millionen Menschen dort, die Zivilistinnen und Zivilisten dort. Dann natürlich auch das, was wir in Europa sehen, also die ja doch relativ deutlich wahrnehmbare Distanz, die es gab zwischen Merz' Vorgänger Olaf Scholz und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Das hat Merz ja wirklich umgedreht auf eine Art und Weise, die er ja auch angekündigt hatte. Friedrich Merz, der Bundeskanzler, ist jemand, der ganz großen Wert auf Absprachen legt innerhalb dieses europäischen Bereichs. Auch mit Keir Starmer, dem britischen Premierminister, obwohl Großbritannien ja gar nicht mehr in der EU ist. Also dieses sogenannte E3-Format, dass man sagt, die großen europäischen drei, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die zusammen, die waren sehr deutlich sichtbar in den vergangenen Monaten. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Der Außenpolitikkanzler, wo natürlich auch viele jetzt den Vorwurf machen, ja, warte mal, aber innenpolitisch blieb da einiges liegen. Stichwort Diskussion um den Haushalt. Wo kommen denn die ganzen fehlenden Milliarden her, die es gibt? Diese Haushaltslöcher gibt es trotz der Sondervermögen und trotz der Aufweichung der Schuldenbremse. Als zweites, wie soll es denn bitte schön weitergehen mit der Pflegeversicherung, mit der Rentenversicherung? Das betrifft ganz viele ältere Menschen, die Angst drum haben, jetzt über den Tisch gezogen zu werden und nicht mehr die volle Rente zu bekommen, mit der sie gerechnet haben. Betrifft aber auch viele junge Menschen, die sagen, wir verschulden unser Land einerseits und dann wissen wir auch nicht, wie wir irgendwann unsere Rente, woher wir die bekommen. Also innenpolitisch noch ganz viel offen.
Das heißt, du würdest schon sagen, seine Stärken so in den ersten 3 Monaten seiner Amtszeit schon auch außenpolitisch. Er ist ja auch sehr gelobt worden für seinen Auftritt mit Donald Trump, ne, im Weißen Haus. Wir erinnern uns, genau. Trumps Kompliment für sein gutes Englisch. Und es war schon auch eine Bromance irgendwie erkennbar. Also außenpolitisch Akzente gesetzt. Innenpolitisch würdest du sagen, ist auch noch viel auf der Strecke irgendwie vielleicht geblieben. Jetzt gab es am Wochenende ja massive Kritik an seiner Entscheidung, Israel keine Waffen mehr liefern zu wollen, die im Gazakrieg zum Einsatz kommen könnten. Und dass diese Entscheidung er ja offensichtlich relativ alleine getroffen hat und seine Partei und die CSU damit auch ein bisschen überrumpelt hat. Wie nimmst du die Stimmung innerhalb der Union im Moment so wahr von außen?
Es gibt jetzt keinen offenen Aufstand in CDU, CSU gegen diesen Israel-Kurs, den neuen von Friedrich Merz. Aber es gibt eben hinter den Kulissen Missstimmung. Wenn man mit Leuten telefoniert aus der CDU, CSU, die irgendwie außenpolitisch unterwegs sind, dann sagen die im Hintergrundgespräch, also ohne, dass man irgendwie Namen nennen oder daraus zitieren darf, da sagen die oder machen die schon deutlich, dass sie sehr überrascht sind. Das ist eben dieser eine Faktor, überrumpeln, hast du gerade schon gesagt. Und das zweite ist, dass sie auch inhaltlich sagen, nö, ich sehe das komplett anders. So ein bisschen Zähneknirschen dann eben, weil man halt nicht diesen Ampel-Eindruck, ich sag nochmal das Wort Ampel, diesen Eindruck nicht vermitteln will, dass wieder so gezofft wird. Und interessant ist ja auch, dass es hier gar nicht um einen Zoff geht zwischen SPD und CDU, CSU, weil die SPD ist, ich sehe das jedenfalls so, vollumfänglich auf Linie des Kanzlers. Die sagen vielleicht sogar, das war viel zu spät, dieser Schwenk in der Israel-Politik. Nee, aber innerhalb der CDU, CSU, vor allem bei der CSU, gibt es wirklich großes Grollen, großes, ja, warte mal, das war nicht nur nicht abgesprochen, sondern das ist der falsche Kurs. Und das kann natürlich ein großer Sprengbolzen sein in so einer Regierung.
Ja, viele fragen sich ja gerade angesichts dieser Entscheidung gerade, angesichts aber auch dieser sehr viel diskutierten, missglückten Verfassungsrichterwahl vor einigen Wochen, wo die CDU ja eigentlich gesagt hatte, okay, ja, wir stimmen der Kandidatin zu, dann aber wir wissen, was passiert ist, Frau Brosius-Gersdorf eben nicht gewählt worden ist. Ist das Ausdruck eines größeren Risses innerhalb der Union oder ist das was, was wir als BeobachterInnen nur gerne sehen wollen, weil wir halt irgendwie Streit spannend finden, weißt du?
Naja, auch da steckt in der Frage schon viel Antwort, weil du sagst es jetzt ja in dieser Frage. Du nennst das Wort Riss. Riss ist schon was echt Hartes. Etwas, das zerrissen ist, ist nur noch schwer wieder zusammenzutackern. Da würde ich schon sagen, bei der Ampelregierung, ne, SPD, Grüne und FDP, war das definitiv so am Schluss. Ich sehe das bei der CDU, CSU nicht so, sondern ich sehe, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, wo eben einerseits ein Kanzler ist, von dem man auch gesagt hat, ne, der soll jetzt mal vorangehen, der soll mal Sachen entscheiden, die Stunde der Exekutive nicht immer rumdiskutieren, einfach mal machen, um Carsten Linnemann zu zitieren, den CDU-Generalsekretär. Andererseits sieht man den Bundeskanzler, der eben das dann auch genau macht, der dann vorangeht, der Sachen entscheidet und im Parlament wird plötzlich gesagt, ja warte mal, wir sind doch das Parlament, wir wollen doch mitreden. Und das ist jetzt kein Riss, aber da wird einfach deutlich, dass einerseits wir einen Bundeskanzler haben, der ganz klar exekutiv unterwegs ist, der sagt, das ist meine Aufgabe zu entscheiden, ich lege hier die Grundlagen der Außen- und Sicherheitspolitik fest und ich ziehe das durch. Und andererseits sehen wir eine Bundestagsfraktion, ein bisschen mehr als 200 Bundestagsabgeordnete von CDU, CSU, die sagen, ja, warte mal, wir sind ja aber kein Kanzlerwahlverein, wir wollen mit eingebunden werden. Dazu kommt noch so ein generationelles Ding. Es gibt eben viele jüngere Leute auch, jüngere Abgeordnete, Politikerinnen, Politiker von CDU, CSU, die einfach auch dieses Kanzlerwahlverein sowieso nicht mehr haben wollen. Ja, und da sehen wir keinen Riss, würde ich sagen, aber wir sehen einfach deutlich, wie kompliziert sowohl inhaltlich als auch handwerklich Politik einfach ist.
Friedrich Merz ist ja auch angetreten, hat auch Wahlkampf damit gemacht, dass er die AfD wieder kleiner machen will, dass die AfD die CDU zerstören wolle, hat die AfD ja auch so eigentlich gesagt. Jetzt liegt die AfD in Umfragen sehr nah an der Union inzwischen. 3 Monate nach Amtsantritt, mehrere Monate nach der Wahl ist jetzt nichts davon zu sehen, dass die AfD kleiner geworden ist. Könnte das noch zum großen Problem für ihn werden?
Daran wird er sich messen lassen. Einerseits politisch, ne, was er dann auch so sagt. Andererseits aber auch ganz wieder realpolitisch. Wie sollen denn künftig Mehrheiten zustande kommen, wenn man nicht mit der AfD und nicht mit der Linken zusammen Politik machen will? Im Bund ist das das eine. Noch interessanter wird es nächstes Jahr bei den Landtagswahlen. Im Herbst wird nächstes Jahr gewählt, unter anderem in Sachsen-Anhalt und auch in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn da die Linke und die AfD so stark werden, dass keine Mehrheit mehr ohne sie möglich ist, dann muss die CDU irgendwie agieren und ja, kann dann nicht mehr mit anderen Koalitionspartnern regieren.
Was würdest du als Beobachter sagen? Ist Friedrich Merz ein besserer Oppositionspolitiker oder ein besserer Kanzler?
Sehr gute Frage. Ich glaube, er hatte es als Oppositionspolitiker natürlich leicht, weil er rhetorisch gut ist und weil er mit Olaf Scholz und der mega zerstrittenen Ampelregierung ein Gegenüber hatte. Das war einfach einfach für ihn als Oppositionschef. Jetzt als Bundeskanzler kann er sich, flapsig gesagt, austoben in der Außenpolitik. Das ist alles nicht sehr erfreulich, mit Donald Trump zu tun haben, mit Zollstreit, mit Israel-Gaza-Krieg, mit dem natürlich nach wie vor schrecklichen Krieg in der Ukraine, mit der großen Herausforderung, wie gehen wir mit China um. All das sind schwierige Themen, aber Friedrich Merz ist da eben außenpolitisch sehr versiert, hat gute Connections, hat da auch keine Berührungsängste, kann also gut mit anderen ausländischen Politikerinnen und Politikern. Das strahlt er auch so ein bisschen aus. Da strahlt er Entschlossenheit aus, zum Beispiel bei seinem Schwenk in der Israel-Politik. Aber er muss jetzt eben innenpolitisch schauen, dass er auch die anderen wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen Themen und so weiter angeht. Und nicht vergessen, nächstes Jahr sind mehrere Landtagswahlen im Frühjahr in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg und dann eben im Herbst in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. So, und wenn da die Unionsparteien schlecht abschneiden, dann wird's ungemütlich.
Was würde CDU-Landespolitiker Lennart Galbert in Thüringen Friedrich Merz jetzt noch mit auf den Weg geben? Vielleicht auch für nach der Sommerpause.
Also ich würde ihm mit auf den Weg geben, so ein bisschen mehr in die Partei zu kommunizieren. Das ist doch sehr, sehr sinnvoll, gerade auch, wenn man sich dann doch da die Entscheidung zur Schuldenbremse oder auch die Entscheidung zu Israel anschaut, würde ich ihm empfehlen, da auch die einfachen Parteimitglieder mitzunehmen, weil ich glaube, das ist doch am Ende entscheidend. Und wir sind ja auch am Ende diejenigen, die ja auch häufig auf die Bundespolitik angesprochen werden und brauchen dann auch einfach ein bisschen mehr Rückenwind, um das dann tun zu können. Aber ich würde ihm auch sagen, er ist auf dem richtigen Weg und man hat den Eindruck, Deutschland ist wieder auf einem guten Kurs und deswegen weiter voran.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Thomas Otto, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Abonniert Unboxing News gern, hinterlasst uns eine Bewertung und wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.